Leute, am Ende was in eigener Sache. Das hier ist erstmal die letzte Folge, die es jetzt kostenlos überall zu hören gab. Und bevor wir in Tränen ausbricht, vielleicht kurz danke an Podimo, dass ihr das überhaupt möglich gemacht habt. Ich finde das ganz großartig. Und es gibt die gute Nachricht, noch 30 weitere Folgen von InExtremköpfen warten auf euch. Ihr geht auf podimo.de/leon und könnt dann Podimo für 45 Tage komplett kostenlos testen. Neben InExtremköpfen gibt es da wirklich andere tolle Podcasts auch noch und spannende Hörbücher. Und abgesehen davon bin ich ja jetzt die letzten Shows auf Tour, da gibt es fast keine Tickets mehr, aber es wird demnächst eine neue Tour geben, also vielleicht sehen wir es nochmal live, haltet Augen und Ohren offen und abgesehen davon mache ich ja noch den Podcast Betreutes Fühlen mit Atze. Also genug Chancen, dass wir uns wiedersehen. Wenn ihr Bock habt, podimo.de/leon, guckt da mal rein, 45 Tage kostenlos, könnt weitere Folgen hören und ansonsten bin ich auch immer Freund davon, dass gute Inhalte auch ein bisschen was kosten. Podimo ist echt nicht teuer und ich finde, das lohnt sich richtig. Abgesehen davon gilt hier zum Schluss wie immer. Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
Es wird von manchen Ärzten einfach behauptet, dass der Tod kein Tabuthema mehr ist. Da widerspreche ich ganz vehement. Der Tod ist immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier erkennt man plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich oft Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Helmut Feldmann in seiner Wohnung in Mahl. Helmut ist 73 Jahre alt. Er leidet an der unheilbaren Lungenkrankheit COPD. Eine Hauptursache dafür ist das Rauchen. Helmut wird an dieser Krankheit sterben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es soweit ist. Und dann möchte Helmut nicht leiden. In dieser Folge geht es um assistierten Suizid. Deshalb hier eine Triggerwarnung. Wenn du glaubst, dass dich dieses Thema überfordern könnte oder etwas in dir auslöst, womit du vielleicht nicht zurechtkommst, dann überspringe die Folge bitte. Und wenn ihr selber oder jemand in eurem Bekanntenkreis suizidal ist, dann erreicht ihr unter 0800 111 0111 rund um die Uhr und vollkommen anonym Profis, die erstmal einfach nur zuhören und dann helfen können. Wenn Helmut später vom Sterben erzählt, dann klingt das bei ihm wie eine Erlösung. Das ist seine ganz persönliche Vorstellung vom Tod und eine Geschichte mit einem Einzelschicksal dahinter. Mir ist wirklich ganz wichtig, dass auch diese Folge das Leben bejaht, und zwar ohne Wenn und Aber, und uns allen klar ist, wenn man sich in einer Krise befindet, gibt es Hilfe, die wirkt. Die Nummer als ersten Schritt dahin habe ich euch eben vorgelesen. Ihr merkt, das ist mir einfach sehr wichtig, weil es so ein sensibles Thema ist. Helmut kämpft in Deutschland für die Sterbehilfe. Wenn seine Leiden zu groß werden, dann will er sich das Leben nehmen dürfen, und zwar in Würde. Dagegen gibt es in Deutschland sehr viel Widerstand und so zog Helmut bis vor das Bundesverfassungsgericht. Die Richter in Karlsruhe gaben eine klare Antwort und trotzdem ist und bleibt Sterbehilfe in Deutschland ein Tabuthema. Doch wir werden alle sterben und vielleicht betrifft auch uns das Thema irgendwann. Ich finde es essentiell, dass jeder hierzu seine eigene Meinung haben darf. Helmuts Meinungen muss niemand teilen. Aber wenn uns seine Geschichte den Anstoß gibt, einmal über das Thema nachzudenken, vielleicht sogar im Freundeskreis oder mit der Familie darüber zu sprechen, dann hilft uns das vielleicht, uns eine eigene Meinung ganz für uns selbst zu bilden. Und jetzt geht's los. Helmut, hast du Angst vor dem Tod?
Nein.
Ganz klar nein?
Nein. Ganz definitiv nein, weil ich habe mich mit dieser Thematik viele Jahre auseinandergesetzt. Ich bin zwar Christ geblieben, aber meine Lebensphilosophie geht in Richtung Buddhismus, wo ich mich sehr intensiv mit beschäftigt habe, über viele Jahrzehnte. Von daher ist auch Reinkarnation und Karma für mich eine Basis. Daher habe ich auch keine Angst vorm Tod. Ich habe Angst vor Schmerzen, dass ich qualvoll ersticke, wie es meiner Schwester erging. Davor habe ich Angst.
Deine Schwester hat dieselbe Krankheit gehabt wie du, COPD. Ja,
COPD und Lungenemphysem.
Und ihr habt ein sehr gutes Verhältnis, hast du mir erzählt,
ja,
gehabt.
Ja, über viele Jahrzehnte, ja.
Das heißt, du hast ihren Leidensweg auch sehr genau mitbekommen.
Ja.
Hast du den Tod von deiner Schwester miterlebt?
Den direkten Tod nicht, aber die hat 2 Jahre im Bett gelegen. Und sie konnte zuletzt auch nicht mehr sprechen, weil die Lungenkapazität nicht mehr vorhanden war. Ich bin auch im letzten Jahr nicht mehr zu Besuch gekommen, weil ich ja wusste, ich habe die gleiche Erkrankung und ich konnte das einfach nicht verkraften.
Also du konntest es nicht mit ansehen?
Nein, nein.
Dort schon gespiegelt zu bekommen, was dich erwartet?
Ja, es hat mir wehgetan, weil ich meine Schwester ja geliebt habe. Das zu sehen, wie die qualvoll sterben muss, das war für mich also nicht auszuhalten.
Was waren die Leiden, die die ertragen musste?
Ja, die hat kaum Luft bekommen. Es gab damals vor 18 Jahren noch nicht diese Medikamente und diese Medikation, die es heute gibt. Von daher gab es auch nicht die Möglichkeit, und die man heute hat, ja, zur Verfügung hat, die waren damals nicht da. Es war eben damals so, dass man daran verstorben ist.
Heute ist die Krankheit aber immer noch tödlich.
Die ist immer noch tödlich, ja.
Was erwartet dich für einen Leidensweg, wenn es jetzt einfach so weitergeht?
Ja, also ich weiß, dass nicht der gleiche Leidensweg so kommen wird wie bei meiner Schwester. Aber ich habe ja vorgebeugt. Ich bin 2012 in die Sterbehilfe Deutschland eingetreten und habe mich da auch sehr viel eingesetzt. Ich habe auch bin untersucht worden, es war ein Gutachter da, es waren viele Gespräche. Die Deutsche Sterbehilfe ist für mich also ein seriöser Verein, weil sie primär immer das Leben in den Vordergrund gestellt haben, nicht wie andere Vereine oder Verbände, den Tod. Ja, und das hat mich überzeugt. Und wie gesagt, es war ein Gutachter bei mir, der hat mich untersucht, befragt, hat alle ärztlichen bzw. Befunde aus den Krankenhäusern durchgesehen, hat die auch mitgenommen, fotokopiert. Und dann habe ich das Gutachten auch bekommen, nach etwa 8 Wochen, und habe dann von der Deutschen Sterbehilfe das grüne Licht bekommen. Das heißt also, dass wenn ich dann sterben möchte, einfach anrufe und dann wird mir dieses Mittel gebracht. Ich muss es dann selber nehmen. Die verlassen die Wohnung. Dann schlafe ich langsam ein. Und das ist genau das, was ich wollte.
Wie schlecht muss es dir gehen, damit du sagst, jetzt?
Meine Lebensqualität, die ist ja sehr unterschiedlich, individuell. Ich habe mir meine Lebensqualität gesetzt. Und wenn diese Lebensqualität nicht mehr gegeben ist, dann gehe ich.
Wo ist die rote Linie für dich?
Die rote Linie für mich ist, wenn ich Dinge nicht mehr machen kann, die ich heute mache. Ich bin also im Seniorenbeirat der Stadt Mahl gewählt worden. Ich bin also im Vorstand, am AWO-Vorstand der Stadt Mahl. Und ich bin also auch politisch im Vorstand. Das mache ich schon viele Jahrzehnte in Dortmund. Und das sind die Dinge, und wenn ich spazieren gehen nicht mehr kann, das sind dann die Dinge, wo ich sage, dann ist meine Lebensqualität nicht mehr gegeben und dann gehst du. Das habe ich alles mit meiner Tochter besprochen. Und meine Tochter wird, wenn es soweit ist, die Hand halten, bei mir bleiben, wenn ich dieses Mittel nehme. Ich habe das so bereits vorbereitet. Ich habe mit einer Ärztin gesprochen, die mir eine Kanüle setzt. Und ich rufe dann an und die bringen mir eine Infusion, die ich dann selber anschließen muss. Und so nach 10 Minuten schlafe ich langsam ein und werde dann nicht mehr wach. Also es ist keine Qual.
Diese Vorstellung zu sagen, das war es jetzt. Das klingt ja bei dir so, politische Ämter, die du nicht mehr bekleiden kannst, dein Engagement, dem du nachgehst, dem du seit Jahrzehnten nachgehst, wofür du brennst, und spazieren gehen, wenn das nicht mehr geht, da sind wir ja noch weit entfernt von, dass man kaum noch Luft kriegt und nur noch ans Bett gefesselt wäre, oder?
Richtig, richtig. Der Zeitpunkt ist noch nicht da, aber ich muss ja alle Vierteljahr zum Lungenfunktionstest in der Klinik, und da wurde mir gesagt, dass sich das also verschlechtert hat. Ich spüre das auch. Es kann so bleiben, noch über 1-2 Jahre. Es kann aber auch von heute auf morgen kippen. Und das bedeutet dann, wenn das sehr schnell geht, dass ich dann natürlich auch die Sterbehilfe sehr schnell in Anspruch nehmen werde.
Du sagst das so überhaupt nicht leichtfertig, sondern sehr, sehr reflektiert, und trotzdem löst das in mir so ein Kopfkino aus, ja, dieser Moment zu sagen, ich habe die Kanüle von der Ärztin bekommen und jetzt sitze ich da mit meiner Tochter, die hält mir die Hand und ich weiß, in 10 Minuten bin ich tot.
Ja. Es kann sich jemand vielleicht nicht vorstellen, ich kann das auch nachvollziehen, wenn einer nicht erlebt hat, was Luftnot bedeutet. Wenn man nachts aufwacht im Bett und man bekommt keine Luft mehr, dann gerät man in Panik. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Das kann sich jemand, der das nicht kennt, sich wahrscheinlich nicht vorstellen. Aber das ist für mich dieser Punkt, wo ich sage, das mache ich nicht mit.
Ist das dann eine Entscheidung getrieben von der Angst?
Ja, mithin.
Was wirkt noch?
Es ist nicht nur die psychische Angelegenheit, sondern auch vom Verstand her, wo ich ganz klar sage, ich kenne meine Krankheit, ich kenne mich sehr gut aus, ich weiß, was das bedeutet, ich habe mich damit sehr lange beschäftigt, ich habe den Leidensweg meiner Schwester erlebt und deswegen kann ich das so, wie Sie es meinen, gelassen formulieren und auch hinnehmen. Und so werde ich es auch machen. Mhm. Da bin ich mir ganz sicher.
Das heißt, du hast einerseits diese Angst und ein ganz klares Bild davon, was du nicht erleben möchtest. Und andererseits bist du mittlerweile aufgrund von Reflexionen, aufgrund von Gesprächen, auf die wir gleich unbedingt noch eingehen müssen, mittlerweile so gelassen, dass du drauf gucken kannst und sagen kannst, die Angst ist nur ein Teil dessen, was mich antreibt.
Richtig.
Ein weiter Weg?
Es war nicht einfach, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und zu einem Resultat zu kommen. Aber nachdem ich mehrere schwere Attacken hatte und auch öfter im Krankenhaus war, auch teilweise Sauerstoff hatte, da war für mich klar, dass ich das permanent nicht mitmachen werde.
Wann war das erste Mal, als dir der Gedanke kam, dass du dein Leben am Ende selber beenden möchtest?
Dieser Gedanke kam mir etwa vor 10 Jahren. Da habe ich wieder so eine Attacke gehabt, die ich vorher auch schon des Öfteren hatte und ich ja auch das Leiden meiner Schwester gesehen habe. Das wurde ja immer schlimmer. Ich konnte mir ja auch ein Bild machen, wie es sein wird. Mhm. Und das waren so die Motivation für mich, mit dieser Thematik sich auseinanderzusetzen und auch zu einem Resultat zu kommen. Und dieses Resultat ist das, was ich gesagt habe, wenn ich meine Lebensqualität für mich nicht mehr gegeben ist, dann gehe ich.
Hat deine Schwester mit dir auch darüber gesprochen?
Nein.
Weil sie das niemals gewollt hätte, oder?
Das weiß ich nicht. Meine Schwester hat dieses Thema sehr gemieden.
Ja.
Sie hat also nicht gerne darüber geredet. Es ist auch so. Man muss auch ehrlich sein. Meine Schwester hat auch weiter geraucht, obwohl sie das hatte. Wie ich die Diagnose erhalten habe, da bin ich im Auto von Essen nach Dortmund auf den Rückweg gefahren und habe gesagt, was willst du? Einigermaßen weiterleben oder sterben? Und da habe ich gesagt, nein, ich möchte weiterleben. Ich höre auf zu rauchen. Dann habe ich auf Wort aufgehört zu rauchen, habe meinen Ernährungsplan verändert nach den Plänen, die ich bekommen habe, habe mich mehr bewegt. Mehr konnte ich nicht tun.
Ja.
Und ich habe mich natürlich immer informiert nach den neuesten Methoden und Medikamenten, die es diesbezüglich gab.
Du bist also nie jemand gewesen, der das Leben aufgegeben hat?
Nein, nein, nein. Ich habe das Leben nicht aufgegeben. Ich habe ja COPD seit 25 Jahren. Aber das war nicht so schlimm. Es war, ich würde sagen, so im unteren Bereich.
Das erste Mal, dass du Kontakt mit der Deutschen Sterbehilfe aufgenommen hast?
Das war 2012.
2012,
was? Ja, da bin ich Mitglied geworden.
Da bist du man wird Mitglied im Verein?
Ja.
Und dann?
Ja, damit zahlt man einen Beitrag.
In Höhe von?
Von 100 Euro im Jahr. Oder ich konnte 1.000 Euro auf einmal bezahlen und das ist dann lebenslänglich. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe diese 1.000 Euro überwiesen und war so mit seiner Lebenslänglichkeit drin. Dann kam ja 2015, wurde die Sterbehilfe verboten durch den Paragraphen 217 StGB. Dann durfte der kein Sterbehilfeverein mehr tätig werden. Und auch den Ärzten wurde verboten.
Ja.
Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe mich dann mit dem Grundgesetz auseinandergesetzt.
Ganz kurz, warst du denn immer schon so ein juristisch geprägter Mensch, wenn du auch sagst, in der Partei und so?
Ja, doch, sicher. Ich kannte einige Dinge schon, ja. Ich habe vieles gelernt. Man muss einiges lernen, wenn man in der Kommunalpolitik weiterkommen will, wenn man Dinge erledigen will, die etwas schwierig sind, dann muss man schon Wege wissen, die dann auch gesetzesmäßig gegeben werden müssen. Da muss man sich auskennen.
Okay.
Und das habe ich gemacht. Und ich habe erkannt, dass im Grundgesetz etwas anderes steht, was gegen die Sterbehilfe, die sie angeordnet haben, spricht. Nämlich das Selbstbestimmungsrecht und die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ja.
So. Und aufgrund dessen habe ich einen vierseitigen Antrag an das Bundesverfassungsgericht geschrieben und darum gebeten, dass dieser Paragraph 217 StGB gekippt wird, weil er sich mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbaren ist.
Das alles hast du gemacht, nachdem du in die Sterbehilfe Deutschland eingetreten warst, den Verein.
Ja.
Und bist da jetzt quasi in die erste Reihe nach vorne
gedrungen. Ja, ich habe auch mit dem Chef der Sterbehilfe darüber gesprochen. Der fand das sehr gut. Ich habe ihm auch meine Ausführung, meine Begründung zugesandt. Er fand die gut, der ist Rechtsanwalt. Und er sagte, wir stellen den Anwalt. Das haben wir auch gemacht. Und dann habe ich das ja eingereicht sofort und das ist auch angenommen worden. Andere sind ja abgeblitzt, das wurde angenommen.
Es gab schon Leute vor dir, die das versucht haben?
Die das versucht haben, ja, das ist abgelehnt worden. Aus welchen Gründen, kann ich nicht beurteilen.
Vielleicht, weil da deine Geschichte da drin war? Hast du von deinem
Fall erzählt? Ich habe meinen Fall detailliert erklärt, so kurz wie möglich, aber doch eben, dass man sich da ein Bild machen konnte, dass es jeder verstehen konnte. Und vor allen Dingen habe ich das Grundgesetz in Bezug genommen. Und da stehen diese beiden Dinge drin. Und die widersprechen dem, was in dem Paragraph 217 verankert ist. Und das hat ja dann 4,5 Jahre gedauert. Und ich habe permanent Fernsehsender bei mir gehabt. Und Radiosender und Presse von überall. Und war ich dann in Karlsruhe.
Ja.
Wir wurden angehört, 2 Tage, was auch sehr ungewöhnlich ist. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und das war für mich und für meinen Rechtsanwalt, Professor Dr. Kuttlich, ein positives Signal.
Und dass sich das Gericht so sehr mit euch auseinandersetzt.
Dann 2 Tage, von morgens 10 bis abends 8. Boah. 2 Tage lang durch, ja. Das ist nicht normal, das war sonst noch nicht da. Und das gab uns natürlich Auftrieb. Und letztendlich am 26.02. dieses Jahres wurde dann das Urteil gefällt. Ich konnte nicht hin aus
gesundheitlichen
Gründen. Ja. Aber das Fernsehen, das ZDF hat bei mir live übertragen. Und dann war da WDR da, RTL da.
Als du das Urteil gehört hast.
Die waren ja alle da. Und ich war direkt mit dem Bundesverfassungsgericht verbunden.
Okay.
Ja?
Ja. Per Schalte.
Ja, sofort. Ja. Und dann habe ich ja das Urteil gehört und war natürlich sehr gerührt.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt Helmut also recht. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Hilfe zum Suizid war in Deutschland übrigens lange Zeit nicht ausdrücklich verboten. Bis 2015 durften Ärztinnen und Ärzte ihren Patienten beim Suizid beistehen, wenn diese psychisch gesund und frei verantwortlich waren. Doch dann wurde der Paragraph 217 ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Und der stellte die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid unter Strafe.
Geschäftsmäßig heißt dabei aber nicht zwingend, dass jemand damit Geld verdient oder verdienen möchte. Eine Geschäftsmäßigkeit wird schon dann angenommen, wenn wiederholt Sterbehilfe geleistet wird. Das heißt, das Wort geschäftsmäßig ist mindestens mal ungünstig gewählt, denn eine Ärztin, die im Krankenhaus wiederholt Sterbehilfe leistet, ohne dafür irgendeinen Cent zu bekommen, handelt geschäftsmäßig und damit gegen das Gesetz. So, und damit war Helmut, genauso wie viele andere, nicht einverstanden. Er klagt und jetzt müssen die Richter aus Karlsruhe das Ganze klären. Und das tun sie wie folgt. Achtung, es kommt ein Originalauszug aus dem Urteil, das heißt, es wird etwas sperrig. Der Entschluss zur Selbsttötung betrifft Grundfragen menschlichen Daseins und berührt wie keine andere Entscheidung Identität und Individualität des Menschen. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist nicht auf fremddefinierte Situationen wie schwere oder unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- oder Krankheitsphasen beschränkt. Es besteht in jeder Phase menschliche Existenz. So, übersetzen wir mal in normale Sprache. Egal wie arm oder reich, wie jung oder alt und wie krank oder gesund jemand ist, wer lebensmüde ist, hat in Deutschland das Recht auf Hilfe zum Suizid. Paragraph 217 ist Geschichte. Helmut ist sterbenskrank. Für ihn ist das Urteil eine große Erlösung, denn er will nicht qualvoll sterben. Können wir das nachvollziehen? Und noch wichtiger, finden wir ganz persönlich, dass ein Mensch in dieser Situation das Recht auf Hilfe zum Suizid haben sollte? Darum geht es im Kern. Das Thema ist in Deutschland so hoch umstritten, dass ich verstehen möchte, wer genau Helmuts Gegner sind und was sie für Argumente vorbringen.
Meine Gegner? Das ist die CDU, CSU, nicht alle, aber die viele, die katholische Kirche, die evangelische Kirche und die Krankenhausverwaltungen, die auch dagegen sind, weil sie natürlich, ist klar, dadurch viel Geld verlieren. Denn ich weiß aus Erfahrung, wenn einer Krebs hatte, ich habe das von der AWO in Dortmund mitbekommen, der hat im Sterben noch Chemotherapie bekommen. Ja, und er wollte das nicht und hat sie trotzdem bekommen. Also das ist sozusagen, hat doch nur, ist nur der Kommerz für
du
mich.
Du reibst gerade die zwei Mindestfinger aneinander.
Ja, genau.
Die Deutsche Palliativstiftung Thomas Sitte sagt, wer Sterbehilfe erlaubt, der macht über kurz oder lang Sterben zur Pflicht. Erst recht in einer so ökonomisierten Gesellschaft wie der unseren. Angebot schafft Nachfrage.
Das ist in meinen Augen paradox, weil es gab diesbezüglich viele Umfragen, es gab diesbezüglich viele Diskussionen und es haben sehr viele Fachleute gesagt, dass diese Aussage nicht der Realität entspricht. Und ich sehe das genauso, weil wenn einer sterben will, der wird auch sterben, auf irgendeine Art und Weise. Aber man muss bedenken, dass das oftmals sehr alte Menschen sind, sehr krank und die Möglichkeit nicht haben. Ja? Und darum ging es mir. Es ging mir primär um die Menschen, die leiden und die sterben werden, das ist klar, und die sehr viel Schmerzen haben und leiden unter Luftnot oder Schmerzen, dass diese Menschen gehen dürfen, wenn sie wollen. Ja? Und man muss auch mal bedenken, wie schizophren ist das? Jedes Tier, jeder Hund, jede Katze, was leidet, kriegt eine Spritze und ist erlöst. Und der Mensch soll leiden? Das ist doch abartig.
Die Deutsche Palliativgesellschaft bzw. deren Präsident Professor Lukas Radbruch sagt, die Menschen, die sagen, ich will nicht mehr leben, die meinen ja vor allen Dingen erstmal, ich will so nicht mehr leben. Als Palliativmediziner ist meine Hauptaufgabe zu gucken, inwieweit ich Alternativen finden kann. Sobald ich anfange nachzudenken, ob die Alternative vom assistierten Suizid nicht schneller geht, bin ich mir nicht mehr sicher, ob alle Palliativmediziner sich dann noch genug Mühe geben.
Den Sachverhalt sehe ich anders. Ich bin überzeugt, dass sich die meisten Palliativmediziner sich voll und ganz einbringen. Und auch alles versuchen werden im Rahmen der Möglichkeiten. Ich weiß auch, dass viele Palliativmediziner ja auch gegen dieses Gesetz geklagt haben.
Okay.
Nicht? Und man muss nicht unbedingt der Meinung sein des Professors. Und diese Meinung vertrete ich auch nicht, weil Man kann nicht einfach darüber ableiten, indem man einfach sagt, ja, wenn die dann wissen, dann können die ja, ja, zu jeder Zeit und dies und jenes. Das sind für mich keine Argumente.
Heißt, du siehst diese Gefahr des dieser Verpflichtung zu sterben, jetzt muss ich gehen, um hier keinem mehr zur Last zu fallen, oder auch, dass nicht mehr nach Alternativen gesucht wird, das siehst du nicht gegeben?
Das sehe ich nicht als gegeben an, nein. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen diesbezüglich auch darüber, mit Freunden, Bekannten und auch in verschiedenen Verbänden, die das auch ebenso sehen. Es gibt natürlich auch einige, die dagegen sind, aus religiösen Gründen. Das respektiere ich auch.
Ja.
Das muss man respektieren. Aber wie gesagt, es hat ja vier repräsentative Umfragen gegeben, die klar gesagt haben, zwischen 79% und 82% der deutschen Bürgerinnen und Bürger sind für Sterbehilfe. Und das ist für mich ein Argument, was alle, die damit zu tun haben, mit einbeziehen müssen.
Die deutsche katholische Kirche sieht das ganz anders. Die deutsche Bischofskonferenz sagt, aus der Überzeugung, dass das menschliche Leben von Gott geschenkt ist, folgt auch die Überzeugung, dass der Mensch keine volle Verfügungsgewalt über sein Leben haben kann. Christen müssen bekennen, in Würde stirbt, wer anerkennt, dass sein Leben als solches unverfügbar ist. Die Entscheidung gegen das eigene Leben, auch wenn es durch Schmerzen und Leid geprägt ist, widerspricht fundamental dem Wesen des Menschen.
Auch das sehe ich anders, weil, wie gesagt, ich habe mich schon jahrelang mit dem Buddhismus beschäftigt und mit der Reinkarnation, mit dem Karma-Gesetz, mit dieser gesamten Philosophie. Und da wird das alles anders gegeben. Und für mich ist klar, auch als Christ, es gibt keinen strafenden Gott. Es gibt nur einen gütigen Gott und keinen strafenden Gott. Das ist meine Grundlage. Und so sehen das auch viele Katholiken und auch evangelische Menschen.
Ich finde hier in dieser Aussage besonders heftig den Moment, wo es heißt, Christen müssen bekennen, in Würde stirbt, wer anerkennt, dass sein Leben als solches unverfügbar ist. Das heißt ja, ich sterbe nur dann in Würde, wenn ich es nicht so mache wie du.
Ja.
Will heißen, nach deren Verständnis wirst du auf jeden Fall nicht in Würde sterben.
In Würde sterben, ja. Das sehe ich total anders.
Was macht das denn mit dir emotional? Ich finde, so argumentativ kann man deine Linie nachvollziehen, wie du es beschreibst.
Ja. Was emotional macht das mit dir? Emotional macht das Folgendes. Ich bin sehr aufgebracht, weil ich das einfach nicht respektieren kann.
Hier muss ich kurz einmal einsortieren. Die Zahlen schwanken, aber fest steht, dass die Zustimmung der Deutschen zur Sterbehilfe hoch ist. Die aktuellste repräsentative Umfrage, die ich gefunden habe, ist vom 25.02.2020 von Infratest DIMAP. Demnach sind 67% der Deutschen gegen den Paragraph 217, also dafür, dass Fachleute beim Suizid helfen dürfen. Was ich interessant finde, ist Helmuts Reaktion auf das Statement der Bischofskonferenz der katholischen Kirche. Die sagen, dass man nur dann in Würde stirbt, wenn man anerkennt, dass das Leben als solches unverfügbar ist. Heißt übersetzt ganz einfach, wenn Helmut sein Leben selbst beendet, weil er nicht an Atemnot leiden will wie seine Schwester, dann stirbt er laut Bischofskonferenz nicht in Würde. Ich finde es ganz wichtig, dass wir das für und wider diskutieren. Aber einem Menschen die Würde abzusprechen, das ist gegen das Grundgesetz. Die Aussage der Bischofskonferenz ist nicht mit unserer Verfassung zu vereinen. Spannend ist, dass Helmut ganz anders dagegen argumentiert. Er sagt, er ist gläubiger Christ, aber er glaubt nicht an einen strafenden Gott. Und dann bringt er so fast nebenbei noch den Buddhismus ein und erklärt, dass er sich mit dem Gedanken der Wiedergeburt und Karma angefreundet hat. Interessant, oder? Ich finde, hier wird klar, wie unterschiedlich die Argumente sind, die vorgebracht werden. Wenn ich glaube, dass ich wiedergeboren werde, dann hat der Tod eine ganz andere Bedeutung. Hieran wird wirklich klar, dass das Thema Sterbehilfe im Einzelfall ganz subjektiv ist. Ein Mensch will sterben, persönlicher geht es nicht. Und trotzdem muss eine Gesellschaft als Großes Regeln vorgeben. Das ist der Spagat, um den es hier geht. Und heute versuchen wir das anhand von Helmuts Geschichte zu verstehen. Deswegen nochmal rein in diesen Moment, der mich persönlich nicht mehr loslässt. Der Moment, in dem man dann entscheidet, jetzt, heute sterbe ich. Mit wem wird Helmut diesen Moment verbringen?
Meine Tochter.
Wie alt ist die?
Meine Tochter ist 54.
Und die ist gesund?
Nein. Meine Tochter wurde mit 13 Jahren am Herzen operiert und sie hat Asthma. Durch ihre 30-jährige Tätigkeit in der Altenpflege hat sie natürlich auch viele Rückenbeschwerden und so weiter und so fort.
Okay, durch das Asthma kann sie nachvollziehen, was diese Atembeschwerden bedeuten?
Was Luftnot bedeutet, ja, kann sie nachvollziehen. Und wer so etwas nachvollziehen kann, weil er es erlebt hat, der hat auch eine ganz andere Einstellung zu der Thematik, auch zum Sterben, weil er sich auch mit dieser Thematik automatisch auseinandersetzen muss, ob er es will oder nicht.
Wenn dieser Tag jetzt kommen wird, wo du dann deine Tochter anrufen wirst, wo du bei der Deutschen Sterbehilfe anrufen wirst, wachst du morgens auf und weißt, heute ist es soweit?
Wenn der Punkt gekommen ist, das ist ja so, ich weiß ja, wie der Verlauf ist. Es wird ja nicht sein, wenn ich ein paar Tage das habe, dass ich dann sterben will. Das wird ja so sein, wenn es immer mehr bergab geht. Und das, so wird es sein. So ist die Realität. Und das so schlimm wird, dass ich es nicht mehr ertragen kann und auch nicht mehr ertragen will. Dann ist der Punkt gekommen, wo ich sage, das ist der Punkt gekommen, wo ich gehen will. Und dann werde ich mit meiner Tochter ausführliches Gespräch führen vorher, mit meiner Schwester, mit sehr guten Freunden.
Nochmal über die Entscheidung, ja, oder wirst du dich verabschieden?
Verabschieden und warum und wieso jetzt der Zeitpunkt gekommen ist.
Gibt es da irgendwen in deinem Umfeld, der diese Entscheidung nicht akzeptiert?
Nein, gibt es nicht.
Okay. Was wirst du denen zum Abschied sagen?
Ich würde ihnen sagen, wir haben eine schöne Zeit zusammen verbracht und diese schöne Zeit sollte man in Erinnerung behalten. Denkt mal irgendwann an mich, aber weinet nicht. Ich lebe weiter. Meine Seele, Geist und Seele lebt weiter.
Weinet nicht. Mir kämen jetzt schon die Tränen bei der Vorstellung, dass mein Vater das so zu mir sagen würde.
Ja, aber das ist doch die Realität. Es tut weh. Klar tut es weh. Und Wein bringt auch eine Erlösung.
Ja.
Auch das ist klar.
Nein, ich meine diese Vorstellung. Diese Vorstellung, mein Vater ruft an und sagt, du weißt, jetzt mir geht es seit 2-3 Wochen so schlecht. Auch schon diese Idee, dass ich weiß, oh Gott, jetzt geht es ihm so schlecht und jetzt wird er sich bald entscheiden zu sterben.
Ja, aber schau mal, wie sieht das denn aus? Betrachte das mal aus einer anderen Perspektive.
Gerne.
Dein Vater würde im Krankenhaus liegen. Er würde Krebs haben. Er würde Chemo und Bestrahlung bekommen. Ihm wird es immer schlechter werden. Und die schießen ihm immer mehr Gifte rein. Ja? Hältst du das für gut? Ich nicht.
Bin ich völlig bei dir, nur die Schwierigkeit, ja, die emotionale Schwierigkeit auf der
Seite. Also Emotionen wird es immer geben, in jeder Situation, egal wie man stirbt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie ist das Verhältnis zu meinen Eltern oder Geschwistern oder
wie eng sind
wir zusammen und so weiter. Das spielt für mich eine wesentliche Rolle.
Du hast ein sehr enges Verhältnis zu deiner Tochter.
Ja.
Jetzt rufst du die an und sagst, komm bitte.
Mhm.
Dann musst du vorher noch zur Ärztin fahren, zum Arzt fahren. Mhm. Und was machen die
dann
da?
Dann bekomme ich die Kanüle gesetzt. Dann wird das umgebunden.
Du hast schon genau den Punkt im Arm.
Ja. Und dann gehe ich nach Hause mit meiner Tochter zusammen. Dann kommen die in einer Stunde oder so.
Die wer?
Ja, der Behilfe. Das wird alles geregelt vorher.
Weißt du schon, wer dann kommen wird?
Nein.
Ah, okay. Da kommt jemand Fremdes im Zweifel.
Das wird mir auch nicht gesagt.
Ah, okay. Das heißt, da kommt im Zweifel jemand, den du noch nie gesehen hast.
Ja.
Und diese Person ist dann beim Sterben dabei?
Nein. Nein, das darf es nicht.
Ja.
Das finde ich auch gut so. Der stellt mir das Mittel dahin, diese Infusionslösung, und geht. Verabschiedet sich und geht.
Dann hast du einen Tropf zu Hause griffbereit.
Ja.
Hängst das da rein?
Häng ich den Tropf da dran. Und dann lasse ich ganz langsam, dass es ganz langsam tropft. Die Ärztin hat mir gesagt, nach 10 Minuten schlafe ich dann langsam ein und dann sterbe ich.
Aber davor nimmst du dir noch Zeit, um dann mit deiner Tochter zu sprechen, alles durchzugehen, und bevor du dieses Rädchen drehst?
Ja.
Wie lange? Ich hätte das Gefühl, diesen Moment, den könnte man doch gar nicht beenden, dann zu sagen, jetzt nicht 3 Stunden reden, lass uns 5 Stunden reden, lass uns, komm morgen mal wieder, wir verschieben das.
Hör mal, wir haben so lange darüber geredet, meine Tochter und ich, so ausführlich, so intensiv. Wir haben alle Perspektiven, die es gibt, betrachtet. Wir haben alle Emotionen, die wir beide haben, in Betracht gezogen. Es wird sich am Sachverhalt nichts ändern. Es wird so bleiben. Und meine Tochter unterstützt das. Mhm. Und das finde ich ganz toll.
Mhm. Und dann in dem Moment selber würdet ihr worüber sprechen? Habt ihr euch das schon überlegt?
Nein. Es wird sich was ergeben. Es wird, ich werde ihr sagen, dass ich sie unendlich liebe und diese Liebe mitgeht in meiner Seele, weil ich weiß, dass Geist und Seele unsterblich sind und die werden weiterleben. Und ich werde sie mit meiner Liebe in meiner Seele mitnehmen.
Was glaubst du, dass sie sagen wird?
Sie wird sicherlich weinen.
Ja.
Ja. Ich wollte auch nicht, dass sie dabei ist, aber sie hat darauf bestanden. Sie möchte das gerne. Und daraufhin habe ich es auch nicht verwehrt. Obwohl es so oder so, es ist immer schwierig für eine liebende Tochter, ihren Vater zu verlieren. Vorausgesetzt, man versteht sich so gut,
ja,
wie wir. Und sie sagt immer, wir sind ein Herz und eine Seele.
Wo sitzt ihr dann?
Auf der Couch.
Sie neben dir?
Sie neben mir auf dem Stuhl. Ja.
Dann hält die deine Hand und...
Ja. Und werde dann noch mit meiner Tochter reden, wird ihr sagen, wie lieb ich sie hat, wie schön das alles war. Ich habe eine wunderbare Tochter. Und da fällt mir das Sterben auch leichter.
Hast du eine Vorstellung davon, wie sich das anfühlen wird, wenn dieser Tropf dann immer weiter tropft und das irgendwann anfängt zu wirken?
Ja, habe ich. Weil ich habe ja schon mehrere Magenspiegelungen gehabt. Und dann bekommt man ja auch ein Mittel, wo man so langsam rüber sinkt.
Eine Vollnarkose.
Ja, also aber das geht nicht blub, sondern so langsam. So, man schläft so, so. Und das ist ein schönes Gefühl. Und so stelle ich mir das auch vor.
Wenn du dann gestorben bist, sitzt dein Leichnam auf dem Sofa neben deiner Tochter. Was macht die dann?
Ja, die wird das Bestattungsinstitut anrufen. Und ich habe das alles schon geregelt, auch schon bezahlt. Ich weiß, wo ich hinkomme.
Wohin kommst du?
Auf den Zentralfriedhof hier in Mahl. Es wird ein Urngrab sein mit einer Platte, wo nur mein Name draufsteht, Geburtsdatum und Todesdatum.
Jetzt als junger Mensch, als junger gesunder Mensch, der nicht mit diesem Schicksal lebt, wie du das jetzt machst.
Ja.
Diese Vorstellung, ich drücke einen Tropf auf und weiß, in 10 Minuten bin ich tot, die ist so unvorstellbar. Kannst du damit was anfangen? Also, dass man das so ganz, ganz schwierig von außen irgendwie nur nachvollziehen kann?
Ich kann sicherlich was damit anfangen. Für junge Menschen, die sich mit dieser Thematik noch nie auseinandergesetzt haben, ist das überhaupt schwierig. Und ist mir klar, dass junge Menschen sich mit dieser Thematik auch gar nicht beschäftigen. Weil sie ganz andere Formen haben und ganz andere Denkweisen und ganz andere Möglichkeiten. Aber ich weiß auch aus Erfahrung, ich war ja nun 21 Jahre AWO-Vorsitzender in Dortmund und ich habe ja auch mit vielen Menschen gesprochen und die Patientenverfügung habe ich immer ausgeteilt. Und dann waren da 100 Leute und beim nächsten Mal habe ich nachgefragt, wer hat denn die Patientenverfügung bereits ausgefüllt?
Ja.
Dann waren es 1 oder 2.
Man scheut das, oder?
Man scheut eben, das ist die Sache, was ich auch immer wieder sage, dieses Thema, es wird von manchen Ärzten einfach behauptet, dass der Tod kein Tabuthema mehr ist. Das stimmt nicht. Da widerspreche ich ganz vehement. Der Tod ist immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft.
Man spricht nicht drüber, man setzt sich nicht damit auseinander.
Genau. Ja. Man setzt sich damit nicht auseinander, weil das ein Thema ist, was es einem schwierig macht, was Gefühle auslöst, negative Gefühle. Und deswegen setzt man sich mit dieser Thematik nicht auseinander. Das erkennt man auch daran, dass eine Vorsorgevollmacht zum Beispiel oder Patientenverfügung von den wenigsten Bürgerinnen und Bürgern vollzogen werden.
Man hat auch schon den Eindruck bei Organspende, dass die Leute so eine Scheu vor diesem Thema haben.
Auch so eine Scheu, ja. Aber das ist immer noch eine etwas andere Richtung, obwohl Parallele dazu besteht.
Jemand, der wie du so viel über diesen Moment des Sterbens nachdenkt, sich damit auseinandersetzt, dem ja auch ganz anders offenbar entgegentritt, als man das jetzt in meinem Fall, ja, oder als wir vielleicht alle das tun, weil wir uns eben nicht so sehr damit auseinandersetzen. Könntest du dir vorstellen, dass in diesen 10 Minuten nochmal so der Impuls in dir aufkommt, zu sagen, ah, stopp, einen Tag noch?
Nein.
Nein?
Nein. Nein, definitiv nicht.
Wenn Helmut über seinen Tod spricht, dann könnten einem die Tränen kommen, oder? Und er sagt nahezu locker, es ist aber doch die Realität, wir werden alle sterben. Und natürlich hat er recht, der Tod gehört zum Leben. Aber darüber denken wir im Alltag nicht nach. Das blenden wir aus. Mich berührt Helmuts Erzählung wirklich tief. Die Liebe, die er zu seiner Tochter beschreibt, die scheint so unendlich groß. Und er sagt, dass er nicht wollte, dass sie dabei ist. Und ich glaube, damit wollte er sie als Vater schützen. Doch man spürt ganz genau, dass er froh ist, dass sie dabei sein wird, oder? Einerseits ist die Vorstellung, dass er nun also nicht alleine sterben wird, dass Helmut nicht einsam ist am letzten Tag, so beruhigend, und andererseits fällt es doch schwer, sich gedanklich in diese Situation zu versetzen und so ruhig zu bleiben wie Helmut, wenn er davon spricht. Helmut hat per Gesetz ein Recht auf Hilfe zum Suizid. Doch das ist nur die Theorie. In der Praxis ist das Mittel, das Gift, das es dafür braucht, in Deutschland nicht zugelassen. Wie wird Helmuts Weg am Ende also aussehen? Wie kommt er an das Mittel für den Tropf?
Ja, wenn ich in der Sterbehilfe bin, gar nichts. Das machen die alles.
Das heißt, da reicht dann, dass du seit mehreren Jahren Vereinsmitglied bist?
Ja, ja.
Und dann?
Und wenn ich das grüne Licht habe, dass ich untersucht worden bin und ja, dieses Gutachten, das bestätigt, was ist.
Und dann kommt auch keiner mehr und stellt eine Frage?
Doch, es kommen noch mal Leute und sprechen mit mir, wenn ich es wünsche, so sowieso. Aber die fragen immer noch mal nach, wie geht's und so weiter und so fort. Aber ich muss noch mal betonen, weil da immer so eine Differenz besteht im negativen Sinne,
ja,
auch bei den Medien. Also meine Erfahrung, meine mit der deutschen Sterbehilfe waren und sind durchweg positiv.
Was heißt das? Was wird besprochen im ersten Gespräch? Mit wem hast du als erstes Kontakt? Mann, Frau, wer sitzt da vor dir?
Ja, mit einem Mann, der sich auskennt, der auch schon viele Sterbehilfe durchgeführt hat.
Auskennen heißt, er ist Arzt, Ethiker oder einfach
Ethiker,
jemand?
Ethiker, ja. Ethiker oder Arzt, ja.
Okay.
Und dann wird besprochen, warum ich so denke und was meine Erkrankungen sind und ob ich nicht doch versuchen möchte, erst alle Medikamente zu nehmen und so weiter und so fort. Und darüber spreche ich dann. Und wenn ich nicht bereit bin, dies und jenes, dann wird das notiert. Wird das aufgeschrieben oder aufgenommen, je nachdem. Und das wird so dort in den Akten festgelegt.
Wie lang geht so ein Gespräch?
Das hat bei mir so eine Stunde gedauert.
In einer Stunde, ja. Entscheidung darüber, ob man das grüne Licht bekommt oder kommt noch mehr?
Nein, nein.
Das ist ein erstes Gespräch?
Das ist das erste Gespräch. Ja,
und
ja.
Da ist die Richtung Leben,
Leben im Vordergrund. Im Vordergrund, ja.
Ja.
Und das fand ich ebenso gut. Weil die nicht sofort gesagt haben, ja, und dann sterben und so, sondern immer gesagt haben, also das Leben hat Priorität, auch für uns. Aber wenn es gar nicht mehr geht, wenn sie nicht mehr möchten und wollen und können, dann bekommen sie von uns die Sterbehilfe.
Du hast uns jetzt auch schon von deiner Ärztin erzählt, die dir dieses Mittel geben wird, dass du nichts erbrichst,
ja,
dass das Sterbemedikament in dir drin bleibt, wenn man so möchte, und die dir auch den Zugang legen wird.
Ja.
Wie ist dein Eindruck, dass sie damit umgehen kann?
Sie geht da gut mit um, weil sie auch diese Auffassung vertritt. Weil sie auch für Sterbehilfe ist. Mhm. Es ist ja so, es gibt Ärzte, die sind vielleicht aus ethischen Gründen oder können das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, ja, und machen das nicht. Auch das muss man respektieren. Ja? Aber es gibt genug, viele Ärzte, die das machen würden. Ja? Und das ist eben das, was der Gesetzgeber ja verboten hatte damals mit den Paragraphen 217 StGB.
In den Niederlanden wird gerade Sterbehilfe für Kinder diskutiert.
Mhm.
Und zwar für Kinder unter 12. Stand jetzt ist, dass Kinder über 12 gefragt werden und dann auch entscheiden können. Und jetzt gibt es die große Debatte, können Kinder unter 12 schon entscheiden? Wie siehst du das?
Also ich habe mich mit der Thematik noch nicht befasst.
Ja.
Aber so aus dem Stand heraus finde ich das nicht gut. Nein.
Weil?
Weil ich der Meinung bin, dass Kinder mit 12 Jahren noch gar nicht die Tragweite erkennen können. Und im Endeffekt gar nicht wissen, was und wie sie sich entscheiden mit welchen Konsequenzen das für die Eltern hat und so weiter und so fort.
Ja.
Also das halte ich nicht
für gut. Würde natürlich in einem Dialog mit den Eltern.
Ja, das ist richtig. Aber ich persönlich, das ist meine Meinung, finde das nicht gut.
Heißt aber vielleicht mal übertragen dann auf erwachsene Menschen, alte Menschen, die ja auch oft das Problem dann haben, dass sie vielleicht irgendwann aufgrund von Erkrankungen nicht mehr wirklich absehen können, was ihre Entscheidung jetzt bewirken würde, dass das dann auch dort Einschränkungen bräuchte?
Das sehe ich also nicht so, denn wie am 26.02. der Paragraph gekippt worden ist, da war eine ganz große Erleichterung unter vielen Menschen zu spüren. Ich habe weit über 100 Anrufe gekriegt aus ganz Deutschland. Ich habe Pakete gekriegt als Dank, Asbach und alles, obwohl ich gar nicht trinke.
Okay.
Und alles Mögliche. Vor der Tür lag, bei mir lagen Geschenke und so weiter. Also es war so viel, dass ich also das Telefon diesbezüglich...
Viel Zuspruch für den Kampf.
Ja,
das heißt aber, um nur auf die Frage zurückzukommen, du würdest differenzieren zwischen einem jungen Menschen, zwischen einem Kind, das diese Entscheidung nach deinem Verständnis nicht valide treffen kann, und zwischen erwachsenen Menschen wie dir, die sagen können, doch, ich habe da lange drüber nachgedacht, ich kann reflektieren und mir ist auch die Tragweite bewusst.
So sehe ich das,
Das hieße, manche Menschen hätten nicht dieses Recht, sterben zu wollen, weil sie zu jung sind zum Beispiel.
Ja, weil sie die Tragweite gar nicht erkennen können, was sie eigentlich jetzt machen und was ihr Entschluss, ja zu sagen dazu, im Endeffekt denen gar nicht bewusst ist. Das ist meine Meinung. Es kann anders sein, das weiß ich nicht. Dies ist meine Meinung.
Ja, ich habe oft das Gefühl, dass bei diesem Thema Meinung ja eine ganz zentrale Frage ist. Dass es dieses objektive richtig oder falsch gäbe, scheint mir, das ist unsinnig, danach überhaupt suchen zu wollen.
Naja, sicher. Wie gesagt, jeder kann bestimmen, was mit ihm geschehen soll, so, wenn er sich damit auseinandersetzt. Und ich bin der Überzeugung, durch meine vielen Erlebnisse, die ich hatte, dass sich viele Menschen sich intensiv mit dieser Thematik befasst haben und schon konkret wissen, was sie machen damit. Mhm. Da ist der Punkt für mich, wo ich sage, das ist okay. Es gibt ja auch viele, wo die Kinder dagegen sind. Das habe ich auch erfahren.
Ja, also die Kinder von erwachsenen Eltern.
Von Erwachsenen dagegen sind, gegen Sterbehilfe.
Und die Eltern setzen es trotzdem durch?
Ja. Und das finde ich in Ordnung. Die Kinder haben nicht das Recht, ihren Eltern oder ihren Vater oder Mutter vorzuschreiben, ob sie sterben dürfen, wann sie wollen oder nicht. Dieses Recht haben sie einfach nicht. Das ist ein ganz persönliches Recht, was im Grundgesetz auch für jeden Menschen verankert ist.
Und trotzdem tun sich in Deutschland so viele Leute an der Umsetzung schwer. Wir haben eben schon mal über das Tabuthema Tod gesprochen.
Ja.
Und ich finde, man muss hier irgendwie zwei Waagschalen sehen. Die eine sehe ich da, dass zum Beispiel die beiden Gründer von Google zusammen mit irgendeinem Apple-Manager ein neues Unternehmen gegründet haben. Calico heißt das. Dieses Unternehmen versucht, den Tod zu lösen. Also der Tod wird als ein Problem dargestellt und es wird quasi im Silicon Valley in den USA an der Unsterblichkeit der Menschen geforscht. Mhm. Wo man manchmal so, das ist jetzt für mich die eine Waagschale, den Eindruck hat, wir wollen ewig leben, wir versuchen alles, es gibt medizinischen Fortschritt und es wird der Tod so dargestellt, als wäre das ein Problem, was es zu lösen gilt. Und auf der anderen Seite könnte man jetzt ja andersrum sagen, wir leben schon in so einer Leistungsgesellschaft, in so einer Machen, Tun, Schaffen. Die alten Leute werden dort oft völlig zu Unrecht als ja weniger wert, als störend, als Kostenfaktor dargestellt.
Mhm.
Und wenn man den jetzt hinhält, ja, du kannst auch sterben und dann belastest du die Gesellschaft nicht mehr, dann ist das doch eine super Lösung. Diese beiden Waagschalen, können wir die irgendwie angehen? Also hast du das Gefühl, wir müssen mit dem Tod anfangen, anders umzugehen?
Genau. Ganz genau. Wir müssen mit der Thematik Tod, mit der Endlichkeit, müssen wir uns beschäftigen. Das machen aber die allermeisten Menschen nicht. Die wehren das ab, die wollen damit nicht konfrontiert werden, weil das eine Sache ist, die nicht schön ist, die negative Emotionen hervorruft, die mich vielleicht in eine Situation bringen, wo ich dann am Ende bin oder in ein tiefes Loch falle oder wie auch immer, Aber ich denke, wenn ich mit dieser Thematik mich beschäftige und werde alleine damit nicht fertig, kann ich immer noch einen, ich sag das mal, einen Therapeuten dazuziehen und mit ihm darüber reden. Oder aber eben, wenn man Kinder hat oder Eltern, die, mit denen man über diese Thematik reden kann, ist nicht immer so, dann damit drüber reden. Aber ich muss mich unbedingt, jeder Mensch muss sich unbedingt mit der Thematik Tod befassen. Und dass der Tod zum Leben dazugehört, das ist eine Definition, die eindeutig ist.
Das blenden wir oft aus.
Also das blenden wir aus, indem wir dieses Thema Tod einfach tabuisieren.
Ja, das heißt, wir hätten jetzt einmal dieses Thema des ewig Leben Wollens, dieses Ausblenden vom Sterben, das Tod, der Tod wird zum Problem gemacht. Da würdest du sagen, anders drauf gucken, mit auseinandersetzen, sich diesen Themen stellen, auch wenn es unangenehm ist.
Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, für mich wäre das keine Option, ewig zu leben. Das möchte ich nicht.
Auf der anderen Seite, diese Sorge davor, dass die Alten, die, finde ich, wirklich in unserer Gesellschaft oft schon sehr schlecht behandelt werden, so von der Wertschätzung auch, die ihnen entgegengebracht wird, dass da sich welche unter Druck gesetzt fühlten. Und wir müssen ja immer von großen Zahlen jetzt sprechen. Wenn das möglich wird und es sitzen Hunderttausende oder Millionen in Deutschland in Altenheimen, könnte es nicht welche geben, die dann das Gefühl bekommen, okay, ich könnte ja abdanken und das ist ja mir jetzt auch verhältnisweise leicht gemacht. Warum sollte ich das nicht schnell tun? Weil ich weiß, ich falle ja hier allen nur noch zur Last.
Zumindest man wird mir kann, das man kann so einen Sachverhalt nicht ausschließen.
So ehrlich müssen wir sein, oder?
Den wird es geben, wird es ihn geben. Aber in der Relation gesehen, in der Verhältnismäßigkeit, spielt das überhaupt keine Rolle. Das hat man herausgefunden. Man befasst sich ja mit dieser Thematik schon seit Jahrzehnten. Aber es ist so. Es stirbt jeder Mensch. Es ist nur eine Frage der Zeit.
Klar.
So. Und das muss ich wissen. Und das muss ich verinnerlichen.
So dieser Eindruck, dass wir das eben ausblenden wollen, dass wir es nicht wahrhaben wollen, ich glaube, der ist allgegenwärtig. Mhm. Und da anders drauf zu schauen, wäre ja dann genau der Ansatz, den du vertrittst.
Ja.
Das heißt, du machst keine Werbung für die deutsche Sterbehilfe?
Nein.
Weil du keine Werbung für den Tod machst?
Nein. Ich mache keine Werbung für den Tod. Nein, absolut nicht. Ich habe nur dafür gekämpft, dass jeder Mensch, der Schmerzen hat, unheilbar krank ist und seine Lebensqualität nicht mehr gegeben ist, dass der das Recht haben muss, ganz legal zu sterben. Und dass der Staat ihm die Möglichkeit dazu geben muss. Und so ist es auch Urteil des Bundesverfassungsgerichts aufgelistet worden.
Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wenn du so erzählst, dass dadurch, dass du dich so sehr mit diesem Thema auseinandersetzt und nicht zu vergessen, du lebst ja mit einer tödlichen Krankheit, die dich an vielen Stellen auch einschränkt, dass dir das eine unglaubliche Leichtigkeit und Lebensfreude gibt.
Ja, gibt es mir, weil ich weiß, ich muss nicht leiden. Ich habe so viele Menschen leiden sehen und qualvoll sterben gesehen, dass ich weiß, das muss ich nicht. Und das gibt mir eine gewisse Euphorie.
Ja, ich finde, das strahlst du aus.
Vielleicht kannst du dir das nicht vorstellen.
Wenn ich dich hier so sehe, doch.
Aber es ist so.
Nein? Ja, es ist für mich nicht nachvollziehbar, sagen wir es mal so, aber ich sehe es hier vor mir sitzen. Ja?
Ich verstehe das, dass du das nicht nachvollziehen kannst. Habe ich volles Verständnis dafür. Aber es würde anders aussehen, wenn du mal mit der Situation durch Verwandten, bloß nicht, aber falls es mal so sein sollte, damit direkt konfrontiert wirst. Und jetzt durch diese Gespräche, die du mit mir hattest, wirst du wahrscheinlich über den Sachverhalt noch etwas länger nachdenken.
Das auf jeden Fall.
Bin ich überzeugt.
Davon bin ich auch felsenfest überzeugt. Ich
weiß nur nicht. Und dass dann der Sachverhalt bei dir sich innerlich verändern wird. Bin ich auch von überzeugt.
Ja.
Bin ich von überzeugt.
Da wäre bei mir jetzt noch Skepsis. Ich habe noch so wenig drüber nachgedacht, weil ich auch merke, ich habe nicht nur Respekt, sondern an vielen Stellen auch Angst davor, selber zu sterben. Blendet man in jungen Jahren vielleicht noch komplett aus. Und wenn ich an Verwandte denke oder Menschen, die mir viel bedeuten, die vorstellen, dass davon jemand stirbt, diese Szene durchzumachen, die du gerade eben beschrieben hast.
Ja.
Ja. Mir würde das Herz in die Kniekehlen rutschen. Alleine beim Gedanken daran. Und deswegen schiebe ich das im Kopf so weit weg, dass ich das Gefühl habe, mir wäre eine fundierte Meinung nahezu gar nicht erlaubt an der Stelle, weil ich noch viel zu wenig darüber nachgedacht habe.
Und genau das ist der Fehler.
Ja, weil wenn es dann so weit käme, wäre ich froh, wenn ich im Moment der Stärke schon mal darüber nachgedacht hätte.
Genau. Dann sieht das Leben ganz anders aus. Dann könntest du mit der Situation ganz anders umgehen. Das würde deine Psyche auch positiv beeinflussen. Und dadurch wird auch eine gewisse Erkenntnis aufkommen, was eigentlich Leben und Sterben bedeutet.
Ich stelle mich dem Tod und es geht mir besser.
Ja. Das ist so. Das ist auch meine Erfahrung.
Das ist ja eigentlich deswegen eine extrem wertvolle Einsicht, weil wenn man sich überlegt, was sind die Grundängste des Menschen, die ihn umtreiben, was macht uns fertig, sage ich mal, dann ist das doch die Angst vor dem Tod an ganz vielen Stellen. Oder
genau.
Die des Todes von wichtigen Menschen.
Ja, von Menschen, die man liebt, oder von der Familie oder auch Menschen insgesamt.
Und jetzt von dir zu hören, dass das Auseinandersetzen damit einem sehr viel Druck nehmen kann, das finde ich beruhigt irgendwie.
Ja, das ist so. Ich habe diese Erfahrung sehr oft von anderen Menschen gehört, dass es so ist. Und das ist schon mal gut, finde ich. Das ist eine Arbeit, die ich gerne mache, weil ich da durch einigen Menschen, durch diese Gespräche geholfen habe, diese Thematik aufzugreifen, sich damit auseinanderzusetzen und auf einmal erfahren, oh, das ist ja ganz anders, als wie ich gedacht habe.
Helmut, der assistierte Suizid, Sterbehilfe, wird jetzt in Deutschland neu geregelt.
Ja.
Was sollte das neue Gesetz regeln?
Das neue Gesetz sollte regeln, dass zuerst mal, bevor jemand sterben möchte, dass Gespräche stattfinden mit Psychologen, Therapeuten, Ärzten. Egal wie. Es muss ein Gespräch stattfinden, und dieses Gespräch muss auch intensiv geführt werden. Und dann, wenn der Mensch dann sagt, ich will sterben, dass man nach 4 oder 5 oder 6 Wochen nochmal ein Gespräch führt. Und wenn der Mensch immer noch sagt, ich will sterben, dann muss man es zulassen. Und dann ist der Staat verpflichtet, ihm die Möglichkeiten dazu zu geben.
Wenn jetzt eine Fee vorbeikäme und sagen würde, Helmut, du hast einen Wunsch frei, was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass ich noch einige Jahre so, wie ich jetzt bin, leben könnte.
Wie alt willst du werden? Was wäre so dein Wunschalter?
Also ich habe kein Wunschalter. Nein, Wunschalter habe ich nicht. Ich sage mir, das kommt nicht auf die Länge an, sondern auf die Intensität, auf die Momente, die man hat, die Momente, die spielen eine ganz wichtige Rolle im Leben. Ja? Und nicht die Länge und das lange Vorausplanen oder wenn so, dann so, sondern das Jetzt, das Heute-Leben.
Das sagst du so klar als Todgeweihter.
Ja, das sage ich. Und das ist auch meine feste Überzeugung. Und das ist auch der Punkt, dass ich da relativ gut mit umgehen kann. Ich muss dazu allerdings auch sagen, um eben auch ehrlich zu bleiben, dass ich manchmal auch in ein Loch falle, dann aber meine Tochter anrufe und wir über einiges reden und dann bin ich wieder raus.
Das finde ich gerade sehr ehrlich, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass auch in deinem Kopf, so wie du es jetzt gerade beschreibst, ja offenbar ein Kampf stattfindet.
Ja,
sterben doch, will man nicht.
Doch, weil es gibt Momente, wo man alles nochmal reflektieren lässt, was ist jetzt und wie geht's jetzt und was macht's jetzt und das geht jetzt momentan so schlecht, das ist nicht gut und dann fällt man in so ein Loch. Und dann weiß man aber, das ist nicht gut. Ich habe mit meiner Tochter eine Vereinbarung getroffen, die gegenseitig beruht. Wenn es uns nicht gut geht, anrufen und wir kommen. Und dann sprechen wir miteinander. Und das ist das, wenn ich in ein Loch gefallen bin, da komme ich dann wieder raus. Und ich weiß das.
Dieses Loch klingt wie eine Depression oder depressive Phase dann.
Ja.
Könntest du dir vorstellen, auch in so einem Loch die Entscheidung zu treffen?
Nein.
Ah, okay.
Nein, weil ich ja weiß, ich komme da wieder raus. Ich muss es wollen.
Heißt, in dem tiefen Loch würdest du sagen, dein Wille ist eingeschränkt durch die Stimmung, in der du dich befindest.
Mhm.
Da willst du erst wieder raus.
Ja.
Und dann im guten
Stern. Und dann geht es weiter.
Ja.
Weil ich will ja noch gar nicht sterben. Verstehst du?
Das verstehe ich. Das verstehe ich seit Minute eins. Das strahlst du ja auch aus. Aus jeder Pore.
Ich will nicht sterben, aber ich kann als Realist, kann ich doch nicht sagen, ich kann mich dann, ach, ich werde sowieso nicht sterben. Das kriege ich alles hin und so. Mhm. Das ist doch, für mich ist das ein Mensch, der ziemlich oberflächlich ist und der sich mit keiner Thematik richtig intensiv auseinandersetzt.
Was wird von dir übrig bleiben? Was bleibt im Kopf deiner Tochter?
Also ich würde mal sagen, was bleibt im Herzen meiner Tochter? Im Herzen meiner Tochter wird sehr viel Liebe bleiben, sehr viel schöne Erinnerungen, schöne Erfahrungen, die Momente, die wir erlebt haben. Meine Tochter ist eine Frau, wo die Emotionen vom Bauch herkommen. Und das ist eben auch alles schön. Und ich genieße die Tage, die ich verbringe. Wir treffen uns heute Nachmittag, meine Tochter und ich. Dann fahren wir raus, gehen spazieren, trinken irgendwo Kaffee. Und dann erzählen wir uns das, was so gewesen ist.
Genießt das Leben.
Über Politik, über alles Mögliche. Kann man zum Glück mit meiner Tochter sprechen.
Ja.
Sie ist intelligent und interessiert sich für viele Dinge. Und das ist gut so, weil ich auch ein Mensch bin, der gerne diskutiert und der gerne über verschiedene Dinge auch spricht.
Ich würde jetzt gerne die Fee ersetzen, die ja leider nicht vorbeikommt, aber bin jetzt einfach mal so optimistisch, dass dein Wunsch trotzdem in Erfüllung geht.
Ja.
Und vielen Dank, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast und mich auf jeden Fall sehr zum Nachdenken gebracht hast.
Ja, ich danke auch, dass ich das sagen durfte. Und ich hoffe, dass viele Menschen, die das irgendwie hören werden, sich dann mit der Thematik etwas intensiver auseinandersetzen und vielleicht zu einem anderen Resultat kommen.
Bis dahin.
Danke.
Eine große Zeitung hat einmal getitelt, Helmut Feldmann will sich töten. Das stimmt doch gar nicht. Mich hat diese Überschrift sehr gestört. Denn wenn man sich die Zeit nimmt, Helmut zuzuhören, dann wird klar, dass er leben will und dass er gerne lebt. Er ist politisch aktiv, er bewegt sich, er hat seine Ernährung umgestellt, um gesünder zu leben und er liebt seine Tochter über alles. Für mich ist Helmuts Geschichte keine Geschichte vom Sterben, sondern eine Geschichte von einem Leben, in dem sich jemand mit dem Tod auseinandersetzt. Ich glaube, dass es sich für uns alle lohnt, über den Tod nachzudenken. Nicht leichtfertig, sondern mit allem gebührenden Respekt. Dank unseres Grundgesetzes dürfen wir uns dann alle eine ganz eigene Meinung zu dem Thema bilden. Und vor allem steht in der Verfassung schwarz auf weiß, dass jeder Mensch seine Würde behält. Denn die Würde ist unantastbar, egal wie unser Leben endet. Das war schon wieder die letzte Folge der 5. Staffel und ich bin meinen Gästen wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass sie ihre Geschichten mit uns teilen. Und auch euch sage ich genauso danke. Danke, dass ihr dabei wart und mir so fleißig schreibt. Ab sofort könnt ihr mir nicht mehr nur noch über Instagram schreiben, sondern auch mailen. Schreibt mir gerne über post@leonwinscheid.de. Und tut mir doch den Gefallen und empfehlt vielleicht in den nächsten Tagen diesen Podcast mal einer Person weiter, die ihn noch nicht kennt. Das natürlich nur, wenn ihr ihn gut findet und meint, dass er es wert ist, weiterempfohlen zu werden. Nächste Woche geht es hier jedenfalls direkt weiter mit Staffel 6, was mich sehr freut. Und das liegt auch daran, dass In extremen Köpfen mittlerweile so viele Abonnentinnen und Abonnenten hat. Das rechtfertigt einfach den Aufwand, den wir hier jede Woche veranstalten. Wenn du also noch nicht auf Abonnieren geklickt hast, dann wäre es toll, wenn du das jetzt kurz machen könntest. Wir hören uns nächste Woche dann hier mit Margot Käßmann wieder, die als Chefin der evangelischen Kirche zurücktreten musste, weil sie betrunken Auto gefahren ist. Darüber reden wir aber nur kurz. Ich will wissen, was Margot Käßmann von Verschwörungstheorien und Dschihadisten hält, was für sie Gott sein soll und wie Angela Merkel glaubt. Bis dahin bleibt mir gewogen und gesund, euer Leon.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.